Diese Hütte ist ein abgeschlossener Ort. Es ist ein kleines Häuschen, es gibt kein Tageslicht, die Fenster sind verrammelt, die Türen sind abgeschlossen. Da gibt es keine Luftzufuhr. Der Sauerstoff wird durch einen Zirkulationsapparat gewährleistet. Und in diesem Haus führt ein Mann, der Entführer dieser Studentin, das Regiment, und da ist er Gott.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stories. Das hier wird wahrscheinlich die düsterste Folge seit langem. Es geht nämlich, habt ihr gerade schon kurz gehört, um eine Entführung in einer Hütte im Wald. So ein abgeranztes Ding, stand glaube ich jeder von uns schon mal vor, ohne Fenster, total verwachsen. Und jedes Mal, wenn ich vor so einer Baracke stand, habe ich mich gefragt, was ist da wohl drin? Im besten Fall waren es nur so ein paar Wildpilze und vielleicht ein bisschen Unkraut oder so. Aber im allerschlimmsten Fall kann es auch ein Mann gewesen sein mit zwei Kindern, der seit 14 Jahren eine Frau gefangen hält in dieser Hütte. Genau das ist das Horrorszenario in dem Buch, über das wir hier heute sprechen. Eine unglaublich abgründige Geschichte über Entführung und Angst, über Unterdrückung und Macht, aber auch über Freiheit und Hoffnung. Es hat nur ein ganz paar Tage gedauert, dann war Liebes Kind ganz schön weit oben in den Bestsellerlisten. Dieses Buch hat wirklich schon sehr viele Leute geflasht, vielleicht ja auch euch. Aber ich muss dazu sagen, in so einer Lesung zu einem Thriller kann man natürlich immer nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt über die Geschichte reden, sonst ist alles gespoilert. Ich glaube, ihr bekommt gleich trotzdem ein ganz gutes Bild von dem Buch und vor allem auch von seiner Autorin. Die ist nämlich wirklich das komplette Gegenteil von dieser Geschichte, die sie geschrieben hat. Viel Spaß bei der Lesung. Hier ist Romy Hausmann. Hallo Romy, schön, dass du hier bist bei uns. Da liest man so ein hartes Buch, ne? Mit schon auch Gewalt drin und so vielen skrupellosen Dingen, die da passieren. Und dann kommst du rein und siehst so schön aus und vor allem so harmlos.
Ja, das ist der Trick. Ja. Das ist der Trick. Ich war gefragt, wie viel? Eigentlich, wir machen immer den Gag. Eigentlich, ich habe dieses Buch gar nicht geschrieben. In meinem Keller sitzt ein sehr schlauer älterer Herr und der tippt ganz wilde Sachen und ich mache mir dann immer den Dutt und ziehe mir das Blümchenkleid an. Und dann ist die Verwirrung perfekt.
Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass du dir das wirklich ausgedacht hast oder ob dann da so ein Typ im
so
Keller
eine
sitzt.
Vanillenummer.
Genau. Wie viel Angst müssen wir vor dir haben, so?
Also jetzt, es ist noch hell draußen, der Dutt ist noch geknotet, mein Kleidchen ist gebügelt, jetzt ist noch alles gut. Ja? Später in der Tiefgarage, Mona, ist das
dann
was anderes.
Ja, wir waren gerade schon in der Tiefgarage. Könnt ihr euch angucken auf unserem Instagram-Kanal stories.offiziell, was wir da so gemacht haben. Aber ist es nicht tatsächlich so, dass so Freunde oder Bekannte, die dann dieses Buch lesen und irgendwie immer so ihre Romy im Kopf hatten, auf einmal so eine andere Seite kennenlernen und tatsächlich irgendwie Schiss kriegen?
Seitdem habe ich nicht mehr so viele Freunde, ja, stimmt.
Nee, ernsthaft, merkst du?
Nee, gar nicht. Also ich glaube, das ist schon bekannt, dass ich vielleicht, also dass mein Kopf sehr viele wirre Dinge auch ausspuckt. Also ich glaube, so für mein näheres Umfeld war das gar nicht so verwirrend.
Und wie viel Angst hattest du selber manchmal beim Schreiben?
Gar nicht so sehr. Also ich bin niemand, der sich jetzt vor sich selber fürchtet, also selten. Was ich schon eher merke beim Schreiben ist, wenn ich eine sehr auffüllende Szene bearbeite, dann habe ich schon so ein bisschen Puls auch und ja, bin da ein bisschen fuddelig und fange an Nägel zu kauen, was ich sonst nicht mache. Also das schon, aber so noch fürchte ich mich nicht vor mir selbst. Ich glaube, wenn es so weit ist, dann müsste ich tatsächlich auch Hilfe in Anspruch nehmen.
Und du fürchtest dich auch nicht sehr vor Wäldern. Du wohnst nämlich selber ganz in der Nähe von einem Wald. Wie groß deine Hütte da so ist und warum du dir beim Schreiben immer mal wieder den Rücken verbrennst, darüber sprechen wir in der nächsten Stunde und natürlich auch über dein Buch. Ich freue mich auf die Lesung in 1 Live Stories mit Romy Hausmann. Romy, Liebes Kind ist ja dein erster Thriller, der jetzt rausgekommen ist. Ist es auch der erste, den du geschrieben hast oder hast du schon so ein Package an Büchern bei dir im Schrank?
Ja, aber keine besonders guten. Ja, also ich habe schon viele Manuskripte geschrieben. Ich habe auch schon zwei Frauenromane geschrieben.
Was heißt viele?
Oh, ich würde sagen vielleicht zu 10.
Das heißt, du hast 10 fertige Bücher.
Nee, die sind teilweise, habe ich schon auch nach 100 Seiten, was aber wirklich viel ist. Für 100 Seiten brauchst du schon eine ganze Reihe an Zeit. Irgendwann habe ich zwischendurch bei dem einen oder anderen schon auch gemerkt, das wird jetzt irgendwie gar nichts. Also die sind nicht alle fertiggestellt, aber ich würde sagen so 5, 6 tatsächlich, ja.
Und irgendwann gab es doch auch einen Punkt, an dem du dann gesagt hast, okay, stopp, ich lasse es jetzt einfach. Wann war das?
Das war, das kann ich dir genau sagen, das war zu Silvester von 2015 auf 2016. Wir haben so einen Brauch zu Hause, wir schreiben unsere Vorsätze auf kleine Zettel und tun die in ein Einmachglas. Und zum nächsten Silvester holen wir das wieder raus und gucken, was wir umgesetzt haben. Und mein Vorsatz war für 2016, ich höre auf zu schreiben, ich suche mir ein anständiges Hobby oder gehe mal ordentlich arbeiten und mach oder lege einen Gemüsegarten an, irgendwas, was mehr Sinn macht als das Schreiben. Und das hat gehalten ungefähr bis zur zweiten Januarwoche. Und dann saß ich wieder vor meinem Laptop und konnte einfach nicht anders.
Aber woran liegt das? Also was ist das, was du so geil findest dran am Schreiben?
Ich weiß nicht. Ich glaube einfach, das ist... Ja, du bist ja in so einer ganz eigenen Welt und wir fühlen uns ja alle ganz gerne mal so ein bisschen mächtig. Ja, das hast du ja in jedem Bereich des Lebens. Und Schreiben ist natürlich was, das ist deine Geschichte. Da kannst du entscheiden, wohin geht die Reise. Da bist du Gott. Und ich glaube, vielleicht ist es das, ja.
Und jetzt bist du Göttin gewesen und es ist sogar göttlich gelaufen jetzt mit diesem Buch. Es ist super erfolgreich gewesen, direkt von Anfang an. Und wenn man dieses Buch aufschlägt, liebes Kind, dann steht vorne drin erstmal ein Zitat vom Autor Arthur Koestler. Ist, glaube ich, ein ungarisch-britischer Autor, schon länger nicht mehr unter uns. Und das Zitat ist, nichts ist trauriger als der Tod einer Illusion. Hat das auch was mit deinem Schreiben zu tun und deinem Veröffentlichen oder hat das dann das eher mit der Geschichte zu tun?
Das hat eher was mit der Geschichte zu tun und ich glaube, das ist eigentlich ist ein guter Satz. Ja, wenn du mal überlegst, das ist tatsächlich, glaube ich, auch das Schlimmste. Ja, wenn wir irgendeine Vorstellung haben oder so einen ganz festen Glauben an irgendwas in unserem Leben und das wird uns dann so unter den Füßen weggezogen, ja, und wird gekippt, das ist, glaube ich, wirklich was ganz, ganz Tragisches und ich fand das sehr passend einfach für diese Geschichte auch.
Genau, dann lass uns mal so langsam reingehen in die Geschichte. Die geht nämlich los mit einer Vermisstenanzeige von einer jungen Frau, Lena Beck, die Studentin, 23 Jahre alt, in München verschwunden. Aber das ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, ne? Wie lang?
Das sind 14 Jahre. Diese Studentin ist vor 14 Jahren verschwunden, ja.
Und am Anfang vom Buch, nach dieser Anzeige, wir wandern jetzt quasi einmal so durch, erfährt man auch, wo diese Frau vor ihrer Flucht gelebt hat. Sie flieht nämlich am Anfang und vorher hat sie in einer Hütte im Wald gelebt, unter Umständen, die man sich wirklich nicht vorstellen möchte und eigentlich auch nicht kann. Aber du musst sie jetzt mal kurz beschreiben. Was hat sie da erlebt?
Genau, diese Hütte ist ein abgeschlossener Ort. Es ist ein kleines Häuschen, es gibt kein Tageslicht, die Fenster sind verrammelt, die Türen sind abgeschlossen. Da gibt es keine Luftzufuhr. Der Sauerstoff wird durch einen Zirkulationsapparat gewährleistet. Und in diesem Haus führt ein Mann, der Entführer dieser Studentin, das Regiment. Und da ist er Gott. Und er bestimmt eben den Tagesablauf. Er hat Regeln aufgestellt. Ja, und danach müssen sich die Bewohner richten.
Es gibt einen Satz im Buch, der heißt, am ersten Tag verliere ich mein Zeitgefühl, meine Würde und meinen Backenzahn. Das ist so eine Rückblende von ihr zum Anfang der Entführung. Was genau ist ihr da alles konkreter passiert an diesem ersten Tag?
Und man muss auch sagen, das ist ein ziemlich geiler erster Satz, oder?
Ich wollte jetzt nicht schon wieder sagen, ich habe gesagt, am Anfang steht die Vermisstenanzeige, am Anfang ist die Flucht, am Anfang erzählt sie, es ist der erste Satz, aber irgendwie schon im ersten richtigen Kapitel so, ne? Es ist ein sehr geiler erster Satz, da muss ich dir recht geben.
Da war ich auch ein bisschen stolz drauf. Und tatsächlich ist es so, dieser Satz fasst für mich so ein bisschen auch zusammen, was da eben läuft, ja?
Aber Moment, war das wirklich der erste Satz, der dir, oder hat sich das so, hast du dann erst geschrieben und hinterher gedacht, ah, Moment, ich weiß, wie ich doch besser anfange, oder war der wirklich, weil ich stelle mir gerade vor, so ein leeres Word-Dokument und dann steht da nur dieser Satz und damit geht alles los.
Das war tatsächlich so, dieser Satz war da. Also der war nicht wirklich, das war jetzt nicht das Prägnante, zuerst war die Idee der Geschichte an sich da, so, ne? Aber dann kannst du sehr, sehr lange auf ein leeres Word-Dokument starren und wartest auf genau den ersten Satz. Ich bin super erster Satz-Fetischist, das ist ganz krass bei mir und ich habe da wirklich so eine Obsession und der fühlte sich eben richtig an, gerade weil er einfach so viel zusammenfasst, was einfach diese Geschichte inkludiert.
Und was, nochmal, um auf den Inhalt zu gehen, was passiert ihr da so in dieser Hütte? Was macht dieser Mann mit ihr konkret?
dieser Mann trainiert sie. Also sie muss, sie ist die Mutter seiner Kinder. Sie bekommt zwei Kinder von ihm auch. Und sie hat die Kinder zu erziehen. Sie hat sein Essen zu kochen. Sie hat seine Wäsche zu waschen. Und sie hat keine Widerworte zu geben. Also sie ist komplett von ihm trainiert.
Und jetzt habe ich es gerade schon kurz gesagt, sie flüchtet am Anfang. Sie kommt also frei. Und bei ihr ist ein kleines Mädchen, nämlich die Tochter Hannah. Die ist 13 Jahre alt, richtig?
Genau.
Und man weiß nicht so wirklich was über sie. Man sieht einfach nur, oder du beschreibst auch häufiger im Buch, sie ist irgendwie kleiner als andere 13-Jährige. Und man hört es auch gleich, du wirst was lesen, dass sie auch ein bisschen anders denkt und spricht. Warum ist das so?
Hannah kennt die Welt nicht. Also wie gesagt, diese Hütte ist quasi von der Außenwelt hermetisch abgeriegelt. Und diese zwei Kinder, die da geboren worden sind, die waren noch nie draußen. Die kennen die echte Welt nicht. Und die leben eben nach den Regeln dieses Vaters. Und haben das einzige Wissen haben sie aus Büchern, aus Lexika und eben von dem, was die Eltern ihnen erzählen. Und weil du auch gerade gesagt hast, das Mädchen ist kleiner, die wirkt auch sehr viel jünger. Das liegt auch daran, die haben natürlich auch kein Sonnenlicht. Ne? Und dann, die hat einen ganz krassen Vitamin-D-Mangel, deswegen ist sie auch im Wachstum so ein bisschen zurück. Ist aber sehr schlau. Jetzt erschrecken Sie nicht, ich lese gleich auch eine Stelle. Und dieser Ton dieses Mädchens ist auch sehr, sehr sperrig, weil die natürlich auch gar keine Kommunikation mit draußen hat.
Dann mach das doch jetzt einfach direkt mal. Das ist eine Stelle aus dem Krankenhaus, da ist Hannah gerade.
Ich soll was malen, aha. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob die Idee wirklich so gut ist. Die Stifte haben schöne Farben, das schon. Rot und Gelb und Blau und Schwarz und Lila und Orange und Pink und Braun und Grün. Aber die Minen sind wirklich sehr spitz. Ich nehme den roten Stift und fahre vorsichtig mit dem Daumen über seine Mine. Ja, wirklich sehr spitz. Zu Hause malen wir auch, aber mit Wachsstiften. Wir schreiben auch mit Wachsstiften. Und was soll ich malen? Schwester Ruth zuckt nochmal mit den Schultern. Vielleicht malst du einfach, was du heute erlebt hast, bevor du mit deiner Mama hergekommen bist. Ohne es zu merken, habe ich angefangen, am Stiftende rumzukauen. Jetzt haben sich winzig kleine Holzspäne gelöst, die auf meiner Zunge kleben. Ich lecke über meinen Handrücken, um sie loszuwerden. Nein, sage ich dann. Ich weiß was Besseres. Ich male ein Bild für meine Mama. Das kann ich ihr nachher schenken. Okay, gut. Und hast du auch schon eine Idee, was du für sie malen möchtest? Ja, vielleicht schon, überlege ich. Etwas, von dem ich weiß, dass es sie fröhlich machen wird. Schwester Ruth ist jetzt gespannt. Das sagt sie und das sieht man auch. Ihre Augen sind ganz rund und sie hat die Augenbrauen so weit hochgezogen, dass ihre Stirn faltig geworden ist. Ich lege den roten Stift beiseite und nehme mir den blauen. Vorsichtig setze ich ihn an. Spitze Minen können sehr gefährlich sein. Zuerst male ich das Gesicht meiner Mama. Schwester Ruth fragt, warum es blau ist. Ich mache ein Schnalzgeräusch und verdrehe die Augen. Manchmal ist Schwester Ruth wohl auch ein kleiner Trottel, so wie mein Bruder. Weil ich doch keinen weißen Stift habe und weil man den weißen Stift doch sowieso nicht sehen würde auf dem weißen Papier, erkläre ich ihr. Als nächstes male ich Mamas Körper, der in einem schönen langen Kleid steckt, auch in blau, obwohl es eigentlich weiß sein müsste. Dann ihre schönen langen Haare in Gelb und danach die Bäume mit Ästen wie verknöcherte Monsterfinger, die versuchen, nach meiner Mama zu greifen. Das sieht ja gefährlich aus, Hannah, sagt Schwester Ruth. Erzähl mir doch mal was über das Bild. Also, das ist die Geschichte von meiner Mama und meinem Papa und wie sie sich verliebt haben. Meine Mama war spät in der Nacht draußen im Wald unterwegs. Sehen Sie, wie schön das Mondlicht ihre Haare zum Glänzen bringt? Ja, sieht sie wirklich sehr schön aus, Hannah. War sie denn alleine im Wald unterwegs? Ja, und sie hatte schreckliche Angst. Deswegen lacht ihr Mund auch nicht, sehen Sie? Wovor hatte sie denn solche Angst? Sie hatte sich verlaufen, aber dann, jetzt male ich meinen Papa, der hinter einem der Bäume hervortritt. Dann kommt mein Papa und findet sie. Das ist die beste Stelle in der Geschichte. Er steht einfach da, wie aus dem Nichts, und rettet sie. Ich korrigiere den Mund meiner Mama so, dass sie jetzt lacht. Ganz dick, wie eine dicke rote Banane sieht ihr Lächeln jetzt aus. Und sie verlieben sich im allerersten Moment. Boah, staunt Schwester Ruth. Das klingt ja fast wie ein Märchen. Nein, das ist kein Märchen, das ist eine wahre Geschichte. Genau so, wie meine Mama sie immer erzählt. Wenn es ein Märchen wäre, müsste sie doch zuerst es war einmal sagen. Es war einmal ist die gebräuchliche Einleitung für Märchen, Sagen und Legenden. Ich frage sie oft nach der Geschichte, besonders wenn ich merke, dass sie traurig ist. Wenn sie mir die Geschichte erzählt, dann lächelt sie immer so schön. Zum Beweis tippe ich mit dem Zeigefinger auf Mamas dicken roten Bananenmund. Schwester Ruth beugt sich ein Stück weiter über den Tisch. Und was hat dein Papa da in der Hand? Das ist ein Tuch, mit dem er ihr gleich die Augen verbindet, weil er sie überraschen will. Sie soll doch noch nicht wissen, wohin sie jetzt gehen werden. Wohin werden sie denn gehen, Hannah? Na, nach Hause, sage ich, in die Hütte.
Rumi, ich habe vorhin schon kurz erwähnt, nicht nur das Buch spielt in einer Hütte im Wald, sondern du wohnst auch fast in einer Hütte im Wald. Du wohnst in einem Haus am Waldrand, richtig?
Genau, wir haben Strom, wir Fenster? Haben Tageslicht, wir haben Fenster, wir können die Tür öffnen, schließen, wie wir wollen. Also ja, es gibt ganz kleine Unterschiede tatsächlich, aber die Nähe zum Wald ist gegeben, das stimmt.
Und ja. Wie abgelegen seid ihr da?
Naja, was heißt, also wir sind schon noch Teil der Zivilisation, aber es ist durchaus so, wenn du eine Tüte Milch vergessen hast, dann musst du einen sehr weiten Weg gehen.
Und du hast ja vorher auch schon in einer größeren Stadt gewohnt, nämlich in München. Ja. Wie kam dann der große, harte Cut zu sagen von der Großstadt in die freie Wildbahn sozusagen?
Ach, ich glaube, ich hatte grundsätzlich mal Lust, auch was Neues zu machen. Ich habe schon gemerkt, ich war sehr lange in München und hatte da auch einen sehr aufregenden Job. Ich war beim Fernsehen, war Redaktionsleiterin und habe dann irgendwann ein Kind bekommen und habe dann schon auch gemerkt, wie sich vielleicht meine Prioritäten, so ein bisschen verschoben haben. Und da war dann irgendwie auch so ein ganz anderer Stresspegel bei mir auch gegeben. Ich habe auch gemerkt, wenn ich dann U-Bahn gefahren bin, ist mein Puls ganz hoch gegangen und dachte so, oh, vielleicht brauchst du einfach mal eine Pause auch von der Stadt. Und da kam dann auch der Entschluss, aufs Land zu ziehen. Und das ist natürlich auch für mein Kind sehr schön. Ne? Der kann da durch die Heiden springen, so wie man das so ganz romantisch kennt aus Büchern oder wie wir auch noch von früher das vielleicht so ein bisschen kennen. Und das, glaube ich, ist auch ganz gut so.
Aber jetzt hast du da in diesem Haus am Waldrand ein Buch geschrieben, das schon echt Angst macht, wenn man irgendwo zwischen 100.000 Leuten in der U-Bahn sitzt. Wie hast du es geschafft, in dieser Umgebung mit dem Wald so in der Nähe über ein Verbrechen im Wald zu schreiben? War das nicht, also ich glaube, ich fände es super hart.
Naja, ich sitze ja nicht im Wald, ja, des Nachts mit meiner kleinen Öllampe.
Vielleicht machst du es auch nur in meinem Kopf.
Ja, ich glaube auch, du denkst dir das so, dass ich da irgendwie bei Dunkelheit mitten im Wald sitze und habe da so ein kleines Lämpchen und die Käuzchen schrallen
so
und
die Wildschweine um dich rum.
Ja. So ist es natürlich nicht. Also das ist so, ich sitze da ganz heimelig an meiner Heizung und auf dem Boden und tippe vor mich hin. Und nachts würde ich, glaube ich, auch alleine nicht in den Wald gehen. Das würde ich nicht machen. Ich glaube auch, dass der Wald... der ist ja einfach auch so ein Ort, wenn wir tagsüber spazieren gehen, da ist das wunderschön, ganz friedlich, gibt uns ganz viel Ruhe. Aber nachts, glaube ich, ist der Wald auch was ganz, ganz Unheimliches. Und das finde ich auch so spannend an dem Ort, dass er einfach so zwei Gesichter hat, je nach Tageszeit.
Total. Ich glaube, ich würde auch nur die eine Tageszeit da verbringen können. Bei der anderen wäre ich dann sofort in der nächsten Stadt. Und du hast es gerade schon ganz kurz gesagt, du hast die Heizung erwähnt. Du schreibst mit dem Rücken an der Heizung immer.
Ja, ich bin so erbärmlich. Also ich habe irgendwo in meinem Haus steht ein kleiner Schreibtisch. Ich benutze den nicht. Ich hätte auch einen Küchentisch. Also ich habe Möbel. Aber ich brauche das irgendwie aus irgendwelchen verrückten Gründen immer ein bisschen unbequem. Und deswegen, ich habe so eine 30 Jahre alte Heizung oder 35 Jahre, keine Ahnung. So richtig altes Ding, was irgendwie auch nie funktioniert. Ja? Das ist entweder zu heiß oder zu kalt. Und ich sitze immer mit dem Rücken an dieser Heizung. Irgendjemand hatte mal Mitleid mit mir und hat mir so ein Sitzkissen wenigstens geschenkt, damit ich halt nicht auf dem blanken Boden mit dem Popo saß. Und jetzt sitze ich da immer und in den Wintermonaten, wenn die Heizung ganz hochgedreht ist, verbrenne ich mir grundsätzlich den Rücken, weil ich nichts merke. Ich schreibe dann so vor mich hin und irgendwie abends dann gucke ich dann so, oh, schon wieder so ein brauner Fleck. Also das ist nicht so ganz gesund, glaube ich, aber...
Klingt auf jeden Fall nicht so, als wäre es super gesund. Ich habe noch ein bisschen was anderes über dich rausgefunden. Du schreibst nämlich einige Texte, auch sehr persönliche Texte auf einem Blog im Netz. Die habe ich mir mal ein bisschen durchgelesen. Da schreibst du unter anderem auch, dass du in deinem Leben bisher dreimal an einem Joint gezogen hast. Wann war das und wieso danach nie wieder?
Wo habe ich denn das geschrieben?
Ich kann dir die Zeile nachher schicken. Ich habe mir alles rausgespeichert.
Ja, war das so? Ich glaube, ich hatte einen Studienkollegen, der war Schweizer. Da war das irgendwie Standard. Das fällt mir ein. Ich glaube, einmal wusste ich gar nicht, an was ich da ziehe. Da war ich noch relativ jung.
Ist das bei Schweizern Standard?
Also der hatte immer gut was in der Tasche. Und
so. Ist bestimmt bei allen Schweizern so.
Vermutlich, nein, jetzt nicht. Hört man euch in der Schweiz?
Man hört uns weltweit, dann wahrscheinlich auch in der Schweiz.
Nee, also ich glaube, das war alles so um die Schulzeit, Studienzeit rum, ja.
Und du hast eine Heißluftfritteuse, von der du immer noch nicht die Anleitung gelesen hast. Oder
vielleicht weißt du denn diese ganzen Sachen? Das ist so peinlich, ja. Ich wollte unbedingt so ein Ding und ich habe das zum Geburtstag geschenkt bekommen und ich habe es immer noch nicht geschafft, das Ding zu benutzen, weil ich einfach zu faul bin, diese Bedienungsanleitung zu lesen.
Aber es gibt ja die Sorte von Menschen, die dann einfach trotzdem Dinge benutzen, ohne die Anleitung zu lesen.
Zu denen gehöre ich auf jeden Fall, aber dieses Teil ist ein Riesending, ja, und das ist, da hast du Angst. Das ist ein Meter hoch. Nein, okay, das ist übertrieben. Das ist
3 Meter Heißluft.
Und da hast du Angst, wenn du an irgendeinem Knopf drehst, dass da irgendwas ganz Wildes passiert.
So, es gibt ja auch Sachen im Leben, um mal jetzt die ganz große Kurve wieder zu kriegen. Für die gibt es keine Einleitung schon. Es geht nämlich ums Bücherschreiben. Hast du gemacht? Warst du erfolgreich? Liebeskind heißt dein erstes Buch. Und da steigen wir jetzt wieder ein. Wir haben gerade schon gehört, es ist eine Frau im Wald von einem Auto angefahren worden. Die ist ins Krankenhaus gekommen, nennt sich selber Lena. Und ziemlich schnell gehen alle davon aus, dass das Lena Beck sein muss, eine Studentin, die vor 14 Jahren verschwunden ist. Wieso glauben das eigentlich alle so schnell?
Ja, weil die Frau, die ins Krankenhaus eingeliefert wird, der Vermissten erstmal ähnlich sieht und weil da auch ein kleines Mädchen dabei ist, die auch sagt, das ist die Mama, ne, und die heißt Lena.
Und ein Ermittler, der ruft dann auch den Vater von Lena Beck an, Matthias, der ist auch eine Person, aus deren Sicht du schreibst im Buch. Und wie er die Nachricht so auffasst und wie es dann weitergeht, das liest du uns jetzt vor.
4.825 Tage. Ich habe jeden einzelnen gezählt und verflucht. Mein Haar ist noch grauer geworden, mein Herzschlag holprig. Im ersten Jahr bin ich täglich ihren letzten Weg abgefahren. Ich habe Flugblätter gedruckt und keinen Laternenpfahl ausgelassen, sie aufzuhängen. Ich befragte auf eigene Faust angebliche Freunde und rückte ein paar Köpfe zurecht. Ich rief mehrmals am Tag bei meinem langjährigen Freund Gerd an, Gerd Brühling, der als Polizeihauptkommissar und Leiter der Ermittlungsgruppe nach ihr suchte. Ich kündigte Herrn Brühling die Freundschaft, als er sie einfach nicht fand. Irgendwann, als ich anfing, mir nutzlos vorzukommen, wollte ich wenigstens dafür sorgen, dass die Lügen aufhörten. Ich gab zahlreiche Interviews, 50 oder mehr. Lena ist verschwunden, seit 4.825 Tagen. Und Nächten. Das sind fast 14 Jahre. 14 Jahre, in denen jedes Telefonklingeln die einzige Nachricht hätte bedeuten können, die alles verändert. Man hätte unsere Tochter entführt und verlangte nun Lösegeld. Man hätte unsere Tochter aus der Isar gefischt, blau und bis zur Unkenntlichkeit aufgequollen. Man hätte sie gefunden, vergewaltigt, abgeschlachtet und weggeworfen wie Müll. Vielleicht im Ausland, irgendwo Richtung Ostblock. Matthias, bist du noch dran? Gerds Stimme krächzt vor Aufregung. Ich antworte nicht, versuche einfach nur zu atmen. Der Telefonhörer zittert in meiner schweißnassen rechten Hand. Mit der linken taste ich nach Halt an der Flurkommode. Der Raum, die Diele unseres Hauses, verliert an Feste. Die Treppe, der Teppich, der Garderobenschrank scheinen auf mich zuzuschwappen, wie von Wellen gepackt. Der Boden unter meinen Füßen ist weich. Neben mir steht Karin, die sich schlaftrunken die Treppe vom oberen Stockwerk nach unten geschleppt hat, als ich nicht ins Schlafzimmer zurückgekehrt bin. Sie nestelt nervös am Bindegürtel ihres cremefarbenen Frottee-Bademantels herum und zischt. Was ist denn, Matthias, was ist denn? Ich schlucke schwer, an dem Kloß in meinem Hals, an der Nachricht und ihrer Bedeutung, an fast 14 verdammten Jahren. Hunderte Male hatten Karin und ich Lena in unserer Vorstellung auf schrecklichste Art und Weise sterben lassen, hatten uns durch tausende Möglichkeiten gequält. Nur eine hatten wir bei unseren Überlegungen irgendwann zu vernachlässigen begonnen. Was, wenn das Telefon klingelt und man uns sagt, man habe sie lebend gefunden? Lena, keuche ich. Karin schließt die Augen und macht ein paar unbestimmte Schritte nach hinten, bis sie mit dem Rücken gegen die Wand stößt und daran hinabsinkt. Sie nimmt die Hände vors Gesicht und fängt an zu schluchzen. Nicht laut und dramatisch, das nicht. Zu viel Zeit ist wohl vergangen. 4825 Tage. Zu wenig Hoffnung haben sie übrig gelassen. Es sind eher kleine Hickser, die sie macht, wie ein trauriger, kraftloser Schluck auf. Nein, nein, schaffe ich endlich erste Worte und strecke die Hand nach ihr aus. Matthias? Gerd am Telefon. Bass, nein, nein. Karin an der Wand. Sie glauben, dass sie entführt worden ist. Aber sie haben sie, sie lebt. Sage ich mit einer Stimme, die mich selbst kaum erreicht. Und nochmal, sie lebt. Was? Karin rappelt sich ungeschickt auf. Ich greife nach ihrem Arm, als sie auf ihren wackeligen Beinen erneut den Halt zu verlieren droht. Ja, sagt der krächzende Gerd am anderen Ende der Leitung. Die Informationen, die er mir gerade gegeben hat, sind vage. Ich weiß nicht, ob er mir nicht mehr sagen kann, will oder darf. Nur so viel, der Abgleich mit der vermissten Datenbank habe Ähnlichkeiten ergeben. Er werde am Morgen gleich losfahren, nach Cham an der tschechischen Grenze zum Krankenhaus, um Lenas Identität zu bestätigen. Cham, nur 2,5 Stunden von München entfernt, so nah. Lena ist so nah, war vielleicht die ganze Zeit so nah. Und ich habe sie nicht gefunden. Ich komme mit, poltere ich. Fahren wir. Nicht morgen früh, jetzt gleich.
Rumi, du schreibst ja nicht nur Bücher für andere, sondern soweit ich weiß auch mindestens ein Buch für dich, nämlich ein Morgentagebuch. Ist es noch aktuell? Machst du das noch?
Momentan nicht, weil ich morgens immer schon an den Rechner gehe. Aber grundsätzlich macht das. Morgentagebuch ist eine sehr, sehr gute Sache.
Erklär mal kurz, was, also man schreibt dann einfach, wie viel hast du dann da so morgens geschrieben und was heißt morgens?
Morgens heißt, je nachdem, wann man nicht mehr aufsteht. Ne? Also am besten wirklich direkt nach dem Aufstehen. Ja? Wenn du jetzt irgendwie sagst, normalerweise klingelt mein Wecker um 5:30, dann stehst du um 5 auf, nimmst dir dein kleines Notizbüchlein und schreibst einfach mal so ein bisschen runter, was dir so in den Kopf kommt, was du dir vielleicht vorstellst für den Tag. Ja, deine Pläne, das hilft eigentlich ganz gut beim Fokussieren.
Das hast du aber immer mit der Hand geschrieben?
Ja.
Okay, aber die Bücher und alles andere, Arbeitsmäßige, schreibst du wahrscheinlich am Computer, ne?
Am Computer. Mein großer Traum ist ja mal wirklich an so einer alten Schreibmaschine zu schreiben. Aber ich bin ganz furchtbar so mit Löschen und dann nochmal den Satz umstellen. Deswegen, das wäre, glaube ich, eine Katastrophe, wenn ich das mit einer Schreibmaschine machen würde.
Aber das ist sehr gut, dass du am Computer schreibst, weil Maria hier bei uns aus der ersten Reihe hat dazu eine Frage, ganz speziell zu deinem PC. Bitte schön.
Genau, ich würde gerne wissen, welche Taste auf deinem PC völlig abgenutzt ist.
Die Löschentaste.
Die Antwort habe ich mir jetzt fast gedacht.
Ja, ja, ja.
Ist das wirklich so, dass du erstmal runterschreibst und dann noch...
Das Schöne war tatsächlich bei Liebeskind, ich hatte ganz wenig Lektorat. Also das, was der Verlag dann immer noch macht an Nachbearbeitung, der guckt dann immer, ob die Sätze gerade sind, ob das inhaltlich passt. Da war bei mir nichts zu tun, aber das ist auch kein Wunder, weil ich so lange irgendwie da rumdokter. Und ich bin total gut darin, irgendwie einen Roman 10-mal anzufangen. Und das ist jetzt noch untertrieben, ja. Also das ist, ich fange immer wieder von vorne an und denke, das sitzt noch nicht.
Aber heißt Anfang dann erster Satz oder schon die ersten 100 Seiten oder so, die du nochmal
ja,
neu anfängst?
Ja, 100 Seiten, ja. Dann habe ich mal so 100 Seiten, dann denke ich, ah nee, ist Mist. Und dann fange ich mal komplett von vorne an, ja.
Wow. Und wie lange hast du ein Liebeskind geschrieben?
Das ging, nachdem ich dann ungefähr 12-mal neu angefangen hatte, ging die Nummer relativ schnell durch und war, glaube ich, auch geschrieben in 4 Monaten. Aber du musst natürlich die Zeit dazu rechnen, die ich eben fürs 500-mal Neuschreiben auch brauche.
Die 6 Jahre vorher.
Ja, ungefähr.
Von der ersten zur letzten Reihe, da sitzt Fabian, der hat sich da aber freiwillig hingesetzt. Wir platzieren hier nicht die Schüler, die Nerven in die letzte Reihe oder so. Fabian, was möchtest du wissen von Rumi?
Ich würde gern wissen, ob du deine Geschichten nachts weiterträumst und so auf bessere Enden kommst oder auf einen besseren Verlauf der Geschichte.
Nee, ich träume eigentlich, nee, meine Geschichten träume ich nachts nicht. Es ist eher so, mich verfolgt das tagsüber. Man macht ja auch mal andere Sachen als zu schreiben, Müll rausbringen oder mal Haare waschen oder was man immer so tut im normalen Leben oder in den Supermarkt gehen. Und da spielt das irgendwie weiter. Also nachts schlafe ich sehr ruhig und träume meistens schwarz.
Bist du nicht so eine Fantasieträumerin?
Nee, gar nicht. Gar nicht.
Schade eigentlich. Also ich finde das...
Nee, ich glaube, das ist gut. Also, weißt du, das
ja,
ist...
Oh ja, bei deinem Buch ja, klar. Stimmt. Stimmt. Weil eigentlich liebe ich Träume. Ich finde Träume total super. Aber wenn ich mir sowas ausgedacht hätte, wenn dein Kopf zu sowas hier imstande ist, will ich nicht wissen, was der dir im Traum zuspielt.
Ja, das ist gut, wenn einen das vielleicht, glaube ich, wenigstens im Schlaf in Ruhe lässt, ja.
Genau. Das, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, bei uns gibt es eigentlich sehr selten Bücher wie deine. Thriller nehmen wir nur ganz selten hier in die Lesung, weil es immer so ein bisschen ernüchternd ist, dass man nicht so viel drüber reden kann wie bei einem Roman, weil irgendwann einfach der Punkt kommt, an dem man spoilern muss, und das wollen wir natürlich nicht. Wir gehen trotzdem jetzt noch ein bisschen weiter rein in deine Geschichte. Bisher haben wir ja nur die Perspektiven von Hannah, von dem Kind des Entführers, gehört und von Matthias, dem Vater von der entführten Lena Beck. Und jetzt kommt der erste Part aus Lenas Sicht und ihre Erinnerungen an den Unfall.
Ich wusste sofort, dass ich einen Unfall hatte. Ich wusste sofort, dass ich in einem Krankenwagen lag. Ich hörte ein Piepen, das meinen Herzschlag für die Außenwelt übersetzte. Ich hörte die Sirenen. Ich wusste, dass wir schnell fuhren. Ich spürte die Unebenheiten der Straße und wie der Wagen sich in die Kurve legte. Ich spürte meinen Körper, nicht in Worte zu fassen, wie schmerzhaft. Ich versuchte trotzdem, mich zu rühren, um meine Gliedmaßen auf ein Gefühl zu überprüfen. Wo ein Gefühl ist, selbst wenn es Schmerz ist, da ist noch reparierbares Leben, dachte ich mir. Wenn ich mich anstrengte, dann konnte ich mit den Zehen wackeln und meine Finger krümmen. Ein gutes Zeichen. Nur mein Kopf ließ sich nicht bewegen. Mein Hals war gestreckt und fixiert. Man hatte mir eine Halskrause angelegt. Ich konnte nicht sehen, was sich neben mir abspielte. Es gab kein Rechts, kein Links, nur ein starres Oben, die angegilbte Decke des Krankenwagens. Ich fühlte einen leichten Druck auf der Brust und unter den Knien, aber das waren wohl nur festgezurrte Gurte. Ich sollte nicht von der Liege fallen während der Fahrt, mir nicht noch Schlimmeres tun. Absurd, oder nicht? Ich glaube, sie ist zu sich gekommen, sagte die Stimme eines Mannes. Im nächsten Moment beugte sich ein Sanitäter in mein eingeschränktes Sichtfeld und leuchtete mir mit einer Lampe in die Augen. Ich sollte dem Lichtpunkt folgen. Ich bemühte mich, doch mir verschwamm die Sicht, und aus dem Lichtpunkt wurde eine ausgefranste helle Fläche. Schmerz war flüssig, drängte hinaus. Der Sanitäter legte die Lampe beiseite und sagte: »Haben Sie keine Angst, wir bringen Sie ins Krankenhaus.« Ich fühlte, wie sein Daumen, der in einem Latexhandschuh steckte, eine Träne von meiner Wange strich. Das Piepen, das meinen Herzschlag übersetzte, wurde schneller, unregelmäßig. Ganz ruhig. Der Sanitäter bemühte sich um Abstand, sagte, es tue ihm leid. Ich fing an, mich unter den Gurten zu winden, die mit einem Mal viel zu eng waren. Beruhigen Sie sich. Es ist alles in Ordnung, hören Sie? Sie sind von einem Auto angefahren worden, aber wir sind gleich im Krankenhaus. Sie haben es fast geschafft. Der Sanitäter hielt meine Beine fest. Ich wollte schreien, aber ich zappelte nur weiter unter den Gurten. Ich gebe ihr was zur Beruhigung. Gleich darauf war mein Herzpiepen wieder langsam und regelmäßig. Völlig falsch kam mir das vor. Können Sie mir Ihren Namen sagen? Fragte der Sanitäter. Erinnern Sie sich an Ihren Namen? Meine Augenlider begannen zu flattern. Ich glaube, das wird nichts, hörte ich seine Stimme nun schon wie aus weiter Ferne. Wahrscheinlich steht sie unter Schock. Lena, sagte daraufhin eine zweite Stimme. Eine, die nicht real war, nicht sein konnte, die vom Beruhigungsmittel kam, vom Schock. Sie heißt Lena, sagte die Stimme noch einmal, wie um ihre Echtheit zu bekräftigen. Ich versuchte, meinen Kopf zu bewegen, aber er saß fest montiert in Richtung oben, in Richtung der angegilbten Decke. Und er war müde, dieser dumme Kopf, so müde. Meine Augenlider klappten zu. Hannah, formten sich die letzten Gedanken im Nebel vor dem Schwarz. Es war Hannas Stimme, die ich gerade gehört hatte. Hannah war bei mir, im Krankenwagen. Ich unterdrücke ein Keuchen. Sie sollen nicht merken, dass ich aufgewacht bin. Zeit ist vergangen, das weiß ich. Ein Stück Film, das mir fehlt zwischen den letzten Gedanken im Krankenwagen und diesem Moment. Ich bin im Krankenhaus, liege in einem Bett. Mein Kopf ist jetzt ganz leicht, wahrscheinlich bis zum Scheitel vollgepumpt mit Medikamenten. Mein rechter Arm zwickt in der Innenseite der Ellenbeuge. Sie haben mir eine Infusion gelegt. Ich rieche Desinfektionsmittel und höre das vertraute Piepen meines EKG-Messgeräts. Um mich herum Stimmen und Gewusel. Können Sie mich hören? Können Sie mir ein Zeichen geben, einen Finger bewegen? Gar nichts tue ich. Ich konzentriere mich auf meine Atmung und halte meine Augen geschlossen wie ein trotziges Kind. Ich blinzle nicht mal, als dein verrückter Vater an meinem Bett steht und völlig ausflippt. Das ist sie nicht. Das ist nicht meine Tochter. Ich glaube, man muss ihn stützen, als er mein Krankenzimmer verlässt. Ich dagegen liege einfach da, wie ein totes Stück Fleisch, so wie ich in vielen Nächten dalag, während sich dein Mann an mir verging. Meine Augen fest zusammengekniffen. Ich weiß, dass die Hölle losbrechen wird, sobald ich sie öffne. Ich habe Angst, Lena. Furchtbare Angst.
Gummi, es geht in deinem Buch ja um eine Entführung und ich finde, Entführung ist sowas, das hat ja irgendwie so eine richtige Faszination, übt das auf uns aus. Also ich erinnere mich noch, als Natascha Kampusch freigelassen wurde oder fliehen konnte, da war ich 12 Jahre alt. Ich habe mir alles angeguckt, jedes Interview, jede, auch jetzt noch, ne, wenn ich irgendwo bei YouTube oder so sehe, da ist ein Interview mit ihr, irgendwie fasziniert das und ja nicht nur mich, sondern viele andere auch. Warum glaubst du, ist das so?
Ich glaube, uns fällt das total schwer zu begreifen, dass diese Dinge so zwischen uns und in unserer Gesellschaft tatsächlich passieren. So, ne? Also dieser Kampusch-Fall oder auch dieser Fritzl-Fall, da gibt es ja ganz viele eigentlich, wo jahrelang irgendwie so abseits unserer Augen was passiert, wo jemand gefangen gehalten wird und keiner merkt es. Und ich glaube, die Faszination liegt wirklich genau darin, dass passiert und wir kriegen es einfach nicht mit. Und es ist möglich, sowas zu tun. Was natürlich auch total grausam ist, ne? Wenn du dir vorstellst, da kann jemand einfach, kann ich von der Straße rupfen, steck dich in irgendeinen Keller und da bist du dann.
Ja, wahrscheinlich ist es auch das, ne? Dass man so weiß, okay, vorher hat sie ein Leben oder er geführt wie ich. Ne? Wie doll hast du dich mit dem Thema beschäftigt vor dem Buch, als dir klar war, okay, ich möchte über eine Entführung schreiben?
Mir ging es, glaube ich, da genau wie dir, nur dass ich ein bisschen älter war, als dieser Kampusch-Fall da so präsent war in den Medien auch. Das hat mich gar nicht losgelassen. Also ich habe da auch ganz viel drüber gelesen und ja, das war immer so ein Ding, was so im Hinterkopf geblieben ist.
Und gab es denn konkret irgendeinen Fall, der dich dann dazu gebracht hat, das Buch zu schreiben oder der vielleicht auch so ein bisschen sowas wie eine Vorlage ist oder ist es einfach alles aus dem Kopf dann rausgekommen?
Ich glaube, da kam ganz viel zusammen, eben gerade diese Fälle Kampusch, Fritzl, das hat sich dann irgendwann so zusammengerührt.
Und jetzt haben wir ja gerade gehört, dass dein Entführungsfall in deinem Buch eigentlich da anfängt, wo andere Bücher aufhören, nämlich mit der Flucht vom Opfer. Eine Frau flüchtet, wird angefahren, landet im Krankenhaus und liegt dann da. Da sind wir jetzt gerade an dem Punkt. Wir haben gerade gehört, dass die Eltern von Lena Beck dann ins Krankenhaus kommen. Es wird vermutet, dass sie diese Frau ist. Und dann, man muss sich vorstellen, die wollen dieses Kind nach 14 Jahren wiedersehen und dann ist klar, sie ist es nicht. Wie, das haben wir jetzt ein bisschen übersprungen, wie reagieren die da drauf?
Ja, da bricht natürlich eine Welt zusammen. Ne? Also du hast ja du lebst 14 Jahre mit der Unwissenheit. Du weißt nicht, ist mein Kind tot oder ist es verschleppt worden? Was ist damit? Also das Schicksal ist ungeklärt. Und dann kriegst du die Nachricht, von der du nie irgendwie ja, gehofft hast, dass du sie vielleicht bekommen wirst. Und du denkst, okay, super, sie ist wieder da. Egal, wie schwer sie jetzt verletzt ist oder wie das vielleicht auch psychisch ist, das kriegen wir irgendwie wieder hin. Da ist plötzlich so ein Riesenberg Hoffnung und alles ist wieder gut. Und dieser Moment wird dir eben zertreten, indem du feststellst, das ist eine Frau, die sieht meiner Tochter wohl ähnlich, aber sie ist es eben nicht. Das heißt, ich weiß weiterhin nicht, was mit meinem Kind ist.
Und eigentlich könnte sich da dann die Sache mit den Eltern erledigt haben. Kann man sagen, okay, stopp, ist halt, haben sich die Ermittler und die Ärzte halt vertan. Stimmt nicht. Aber so ist es ja nicht, weil der Vater Matthias ist sich sicher, dass diese Frau, die da liegt, trotzdem was mit seiner Tochter zu tun haben muss. Was bringt ihn dazu, das so doll zu glauben?
Also das Ding ist, dieses Mädchen, die Hannah, die bei dieser verletzten Frau dabei war, sieht aus wie seine Tochter in dem Alter. Ja, und dann ist irgendwie klar, also er weiß sofort, das ist im Grunde sein Enkelkind.
Und anders als seine Frau, die ist da so ein bisschen skeptisch, aber er baut dann auch recht schnell eine Beziehung, eine Verbindung zu diesem Mädchen auf. Wie kann man das beschreiben, so was zwischen den beiden ist?
Naja, also er hat eben sein Lenchen, seine Lena hat er verloren, die konnte er nicht beschützen, die musste er hergeben. Und jetzt ist da dieses kleine Mädchen, die Hannah, die eben aussieht wie seine kleine Tochter eben damals. Und die wird für ihn so eine Art Lena-Ersatz.
Und Hannah und ihr kleiner Bruder Jonathan, die sind an der Stelle, die du jetzt noch vorliest zum Schluss, nicht mehr im Krankenhaus, beziehungsweise Jonathan war nie da, aber die beiden sind jetzt in einer Kinderklinik, werden da von Experten behandelt und auch zu der Entführung befragt natürlich, um da irgendwie weiterzukommen. Und wie sich das so für Hannah anfühlt, das liest du uns jetzt noch vor aus ihrer Sicht.
Genau, man muss dazu sagen, das ist eine psychiatrische Einrichtung, wo die Kinder sind. Mein Herz tut oft weh in letzter Zeit. Eigentlich jeden Tag und jede Sekunde. Ich bin traurig, aber ich glaube, Großvater ist der Einzige, der das richtig versteht. Gestern hat er mir versprochen, dass er mich nach Hause holen wird. Er sagt auch, dass ich einfach die Fragen beantworten soll, damit Frau Harmstedt, ihre Helfer und die Polizisten endlich zufrieden sind und ich schneller hier rauskomme. Ich würde die Fragen ja auch beantworten, aber sie wollen alle immer nur wissen, was mit Mama passiert ist und wo sie ist. Und darauf fällt mir einfach keine Antwort ein. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war in dieser Nacht im Krankenhaus. Nur wenn ich das sage, schütteln die Leute bloß den Kopf und tun so, als würde ich lügen. Sie denken sowieso, dass ich ganz viel lüge. Einmal ist Frau Harmstedt fast böse geworden mit mir. Sie hat nicht mit mir geschimpft, aber ich habe es in ihrem Gesicht gesehen. Sie hat gesagt, es gibt zwei Welten für mich. Eine, die in meinem Kopf ist, und die richtige. Sie hat auch gesagt, dass das nicht schlimm ist, aber ihre Stirn hat Falten gekriegt und ihre Augenbrauen lagen so komisch beieinander, dass es aussah, als hätte sie ein großes braunes V direkt über den Augen. Ich hätte ihr nichts von den Ausflügen erzählen dürfen. Anders als Schwester Ruth hat sie das nämlich gleich weitergepetzt an die Polizei. Und der Mann im grauen Anzug ist wiedergekommen und hat mich danach gefragt. Er hatte auch ein großes V über den Augen und Falten auf der Stirn. Er glaubt nämlich nicht, wie viel Schönes ich mit meiner Mama erlebt habe. Er denkt, wir wären immer nur eingesperrt gewesen, wie Tiere im Zoo. Du bist so ein schlaues Mädchen, Hannah, hat er gesagt. Vielleicht sogar das Schlauste, das ich jemals getroffen habe. Deswegen glaube ich auch, dass du sehr genau weißt, was bei euch zu Hause abgelaufen ist. Und du weißt bestimmt auch, dass die Frau im Krankenhaus nicht deine richtige Mama gewesen sein kann, oder? Ihr echter Name ist übrigens Jasmin. Ein hübscher Name, was meinst du? Erzählst du mir mal, wie du Jasmin kennengelernt hast, hm? Mir gefällt Lena besser, habe ich gesagt und dann nichts mehr. Ich rede nicht mit Leuten, die denken, dass ich lüge.
Das war die Lesung mit Romy Hausmann hier in Stories. Nach dieser Stelle, die wir gerade gehört haben zum Schluss aus ihrem Buch Liebes Kind, kommen noch über 250 Seiten. Die Geschichte dreht sich gefühlt noch 20 Mal und am Ende ist dann doch alles ganz anders als gedacht. So war es zumindest bei mir. Sehr guter Thriller, große Empfehlung von mir. Und nächste Woche empfehle ich euch auch wieder einzuschalten hier in diesen Podcast. Dann kommt nämlich Marie-Alice Schulz zu Besuch und dann geht es schon wieder um Wälder. Diesmal um ganz andere, keine dunklen, keine mit Hütten drin, ohne Entführung. Es geht um Mikado-Wälder. So heißt ihr neuer und erster Roman. Ich bin gerade dabei, das Buch zu lesen und kann es, glaube ich, gar nicht so ganz perfekt kurz zusammenfassen, aber ich versuch's mal. Es geht um eine Familie, die Familie Zarelli. Es geht um 10 Figuren, die alle irgendwie zusammenhängen, halt wie so Mikado-Stäbe. Wenn eine Figur wackelt, dann wackelt der ganze Haufen. Alle Figuren sind total liebenswürdig und irgendwie verrückt. Ganz viele Ideen sind in diesem Buch, die ich so noch nie gehört habe. Marie-Alice schreibt total künstlerisch irgendwie und trotzdem einfach. Ich bin jetzt schon ein großer Fan von der Geschichte und freue mich, wenn ich sie dann zu Ende gelesen habe und Marie-Alice alles fragen kann, was mir so in den Kopf gekommen ist beim Lesen. Und was dann dabei rauskommt am Ende, das könnt ihr euch anhören nächste Woche in diesem Podcast. Ich freue mich sehr, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und bis dahin, schnappt euch ein gutes Buch diese Woche, gönnt euch eine kleine Pause, vielleicht ja mit Liebes Kind von Romy Hausmann. Und wenn ihr das Buch lest, dann viel Spaß beim Horrortrip im Wald. Bis bald, macht's gut.
Das war ein Podcast von Funk.